Ja, ich habe am Samstag 17.000 Kalorien verbrannt.
Du bist als Letzter ins Ziel gekommen und er als Dritter. Wie viel
Er
Zeit?
hat 14 Stunden gebraucht, ich habe 16 Stunden mehr gebraucht.
Heißt, du hast 30 Stunden gebraucht, ne?
Genau, 30 Stunden 32. Bin auf jede Minute stolz.
Bis zum letzten ausgekostet, ne?
Lieber Florenz, setz dich
Ja.
mal einfach hin. Was hast du in den 16 Stunden gemacht, die da Egon noch unterwegs war?
Gerastet, gegessen, mit den Kindern baden gewesen, geschlafen und ein bisschen um Sorgen haben wir gemacht, weil um 10 Uhr war ein ziemliches Gewitter in Kaprun, da haben wir gedacht, da habe ich an ihn gedacht.
Denn wie viel der Großglockner Ultratrail war das?
Der insgesamt fünfte eigentlich. Einmal, ich glaube, beim ersten Mal ein DNF gehabt, beim 2014, 12, ganz lang her. Zweimal gewonnen, einmal letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der Küstenstrecke, ist mir ganz gut gegangen.
Heuer warst du Dritter.
Genau.
Genau. Der Egon war, der wievielte warst du?
Der 188. Gesamt, aber der 30. Allerdings auch letzter in der Altersklasse.
Macht man sich da unterwegs Gedanken, was die, die vorne ins Ziel gelaufen sind, wohl jetzt gerade tun?
Na, die Gedanken macht man sich nicht. Die Gedanken sind eher jene, wie zur Hölle schaffen die das in der Zeit? Weil es ist ja schon ich glaube, für jeden, der dort dabei ist und sagt, okay, ich schaffe das in 30 Stunden, in 25, in 20 Stunden. Das ist ja eh cool und ich bin da unterwegs und ich bin im Zeitlimit und so weiter und so fort. Kommst durch Kals, siehst, dass die anderen eigentlich so quasi vor dem Ziel sind und sagst so, what the hell? Wo haben die abgekürzt?
Florian, wo hast du abgekürzt?
Bleibt mein Geheimnis.
Das war der Großglockner Ultratrail. Nur mal so zum Abstecken. Wie viele Kilometer und wie viele Höhenmeter sind das?
110 Kilometer mit 6500 Höhenmeter.
Und da kann man mit den Kindern auch noch baden gehen, dann, während man auf den Egon wartet.
Richtig, ja, es
Ja.
geht
Und
sich
für mich sind es
weiter.
auch 110 Kilometer und 6500 Höhenmeter.
Kommen wir zum Ernst des Lebens. Ich begrüße euch alle sehr herzlich bei einer neuen Ausgabe von Laufalter, dem Laufpodcast, bei dem zwei mittelalte Herren meistens mit jüngeren Läufern, Läuferinnen über das Laufen reden. Ich hätte fast gesagt, Laufpodcast aus Wien, weil wir uns meistens im Café Zartl in Wien treffen, aber heute sind wir ganz woanders. Und mit wem wir reden, das zu erzählen, zu erklären, ist Egon Theiners Privileg. Und Egon, vielleicht erklärst du auch gleich, wo wir heute sind und warum das so ist.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wir sind zuerst einmal hier in Wiener Neustadt in den Büros der Smarter Business Solutions. Danke für die Einladung. Wir sind in einer IT-Firma, weil unser heutiger Gast, der Gründer und der Inhaber und der Geschäftsführer dieser IT-Firma ist. Wir sprechen mit Florian Grasl. Florian Grasl ist sowas wie die Lichtgestalt des österreichischen Ultratrails, ist ein Idol, ist ein Vorbild, ist jeder, der irgendwie mit Trailrunning zu tun hat und über den eigenen 50 cm Single Trail hinaus blickt, ein Begriff. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute hier bei Laufalter zu Gast haben, dass wir bei ihm zu Gast sind.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt oder dass ihr zu uns
Wir
kommen
haben
seid.
dich zu dir in dein Büro eingeladen, genau. Florian, wenn du dich vorstellen sollst, was erzählst du uns da?
Ja, was kann ich generell erzählen? Ich habe irgendwann einmal die Arbeitssucht durch die Laufsucht ersetzt. Ganz generell gesprochen. Also ich habe meine Firma aufgebaut, war ziemlich ein Workaholic. Und irgendwann ist die Firma nicht gut gelaufen. Ich bin nicht gut gelaufen im physischen und psychischen Sinn. Und da habe ich mir gedacht, ich muss wieder etwas ändern an meinem Lebensstil. Und da habe ich wieder eben angefangen, Sport zu treiben. Und dann ist eben die Laufleidenschaft gewachsen,
Wann war
immens.
das ungefähr?
Wie ich 30 geworden bin, also kurz vor dem 30., also eh so die erste Midlife-Crisis sozusagen mit schon vor 30 und habe dann irgendwie in den letzten Jahren für mich geschaut, dass ich eben diese für mich Life-Work-Trail-Balance, ist eben mein Leben, meine Familie. Ich habe mittlerweile 6,5 Jahre alte Zwillinge, dass ich das irgendwie in Balance halte und irgendwie vereinen kann.
Nur um das einzutakten, wie alt bist du jetzt?
43.
Das heißt, seit 13 Jahren läufst du als Ultra- und Trailläufer. Für die meisten Leute ist die Sportkarriere mit 30 schon ganz, ganz lange vorbei. Ist das am Trail, ist das beim Ultralauf so anders?
Das war am Anfang überhaupt eben keine Intention dahinter. Ich habe wirklich die Faszination für mich selbst in mir getragen, dass ich schauen wollte, was mein Körper leisten kann, wie weit mich die Füße tragen, um das simpel zu erzählen. Ganz schnell war klar, dass ich gerne in der Natur draußen unterwegs bin und gerne in den Bergen auch früher schon war und dass ich das halt irgendwie kombiniere, und dann ist eben das Trailrunning und das Ultra-Trailrunning heraus entstanden, und da hat mich heute halt wirklich fasziniert, für mich auch selbst, was der Körper leisten kann, und das hat sich dann halt immer gesteigert.
Aber was dein Körper bei deinem ersten Lauf geleistet hat, war danach nicht sonderlich berühmt.
Genau, na, absolut, danke für die Erinnerung. Das erste Mal, wie ich dann halt eben noch so einen ziemlich langen Arbeitstag, und da war alles nicht perfekt gewesen damals mit Firma und kurz vor der kein Geld mehr am Konto gehabt und alles drum und dran, und dann habe ich gesagt, ja, habe meine Laufschuhe wieder geschnürt, um eben den Kopf freizukriegen, und bin damals eben vor Wiener Neustadt, da wollte ich eben in die Berge oder in die nahe umgebende Hügellandschaft nach Fischer laufen und bin gerade mal eben diese 4,5 Kilometer zum Waldanfang gekommen, wie es bergauf gegangen ist, habe ich müssen eben aufhören und habe ich müssen dort damals von meiner Freundin, jetzt Frau, abholen lassen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist.
Hast du gerade 4,5 Kilometer gesagt? 4,5. Und aus bist du beim Großglockner Ultratrail gelaufen?
Das ist jetzt 110 Grad.
Der Florian Grasl ist nach 4,5 Kilometern eingegangen wie ein Kaschmirpulli in der Waschmaschine, oder?
So kann man sagen, ja.
Die meisten Leute hauen da den Hut drauf, du nicht. Warum?
Ja, weil damals ich mir auch gedacht habe, bevor ich weggelaufen bin, dass ich eigentlich körperlich in einer guten Verfassung bin. Mhm. Und dass sich das ja locker ausgeht, dass ich da immer so lockere in den Wald laufe und eine Runde und wieder zurücklaufe. Mhm. Und habe gar nicht gewusst, eben, wie verheerend das um meinen Körper steht eigentlich. Mhm. Und das hat mir dann halt noch zusätzlich zu denken gegeben und gesagt, nein, das will ich eigentlich für mich nicht. Und ich möchte da wieder körperlich fit sein und dann eben auch geistig fit sein. Und das hat mir dann eben angetrieben, dass ich an dem arbeite. Und ich bin gerne ein Arbeiter, ich arbeite nicht gerne an mir selber. Und ja, das haben wir da halt.
Also ich nehme es als erste Botschaft mit, es ist nie zu spät, an mir selbst zu arbeiten. Wenn ich heute nur 4 Kilometer schaffe, heißt das nicht, dass ich nicht irgendwann einmal einen Halbmarathon, einen Marathon oder mehr schaffen kann.
Absolut.
Ja, dann würde ich noch eine andere Geschichte auch gleich gern von dir hören, nämlich die von deinem Ironman, bevor wir dann vielleicht zu Ultratrails und UTMB umschwenken.
Ja, also ich habe den ersten Marathon gemacht, gleich in der Wachau, und da habe ich mein Ziel, was ich mir gesteckt habe, unter die 3 Stunden, habe ich gleich erreicht. Und ich dachte, boah, super, das ist schon irrsinnig cool. Habe dann auch einen Herbstmarathon Wachau und dann im Frühjahrsmarathon natürlich gleich angemeldet für Wien. Bin dort 2,47 gelaufen und habe mich auch irrsinnig gefreut und dachte, ah, das ist irrsinnig cool. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass monatelange Straßenlaufen und Intervalllaufen und dergleichen, das war cool, war eine coole Erfahrung, und vor allem, wenn man sich da eben gesteigert hat, aber das habe ich gewusst, das wird es nicht mehr viel schneller und besser werden, ja. Und hat mich auch eben nicht so interessiert, eben diese ständige nur Intervalle. Und da bin ich eben nach dem Wien-Marathon am Sonntag am Abend um 1, 2 in der Früh nach dem Arbeiten gesessen und habe mir gesagt, was mache ich jetzt? Und habe zufälligerweise über Facebook von Villacher Bier eben eine Reklame gesehen, Ironman-Teilnahme zu verlosen für Villach, also für, nicht Villach, für Klagenfurt, danke. Und haben gedacht, ja, nein, klingt irgendwie cool, weil rennen kann ich ja jetzt ja gut. Bei einem Sportgymnasium schwimmen sollte auch halbwegs gehen. Und Radfahren, das wird auch schon irgendwie hinhauen. Und haben wir gedacht, nein, da melden sie sich eh so viele an, das wird schon passen. Also da mit Glück bin ich da halt dabei und habe mich halt angemeldet. Und am nächsten Tag habe ich die Nachricht gekriegt, dass ich der einzige war, der sich gemeldet hat, ob ich den Startplatz jetzt wirklich haben will. Und so. Ja, machen wir. Habe mir eben ein Rad ausgeborgt und dann einen Neoprenanzug ausgeborgt und habe eben anscheinend damals nicht gedacht, alle, die sich für einen Ironman vorbereiten, machen das wahrscheinlich halbjahre, Jahre schon davor und haben eben schon einen Startplatz. Und diese anderthalb Monate, was dann halt knapp waren, dass da wahrscheinlich nicht mehr so viel melden und der Startplatz eher. Ja, ist dann in mich gegangen und wir müssen da halt diese eineinhalb Monate vorbereiten dann für einen Ironman. Ja.
Du hast eine besondere Zeit dann hingelegt und wenn ich dich dann frage, wo hast du diese 2 Sekunden verloren, dann weißt du das sogar.
Nein, es waren 10 Sekunden. Also ich bin 10 Stunden und 10 Sekunden ins Ziel gekommen. Wobei, ich
Moment, mein Ziel... Du bist mit 2 Monaten Training, mit 10 Stunden beim Ironman in der Langdistanz ins Ziel gekommen.
War halt wirklich auch mein erster Triathlon und ich habe überhaupt keine Zielzeit gehabt. Ja. Also ich habe mich überhaupt nicht eingestellt darauf. Ich habe mir so gedacht, so, ja, 14 Stunden sollte sie locker ausgehen, 12 Stunden wäre schon sensationell. Und alles drunter habe ich dann gar nicht gedacht eigentlich. Und gesagt, ja, 12 Stunden, das wird ungefähr so mit meiner Marathonzeit wird es irgendwie hinkommen. Und ja, Schwimmen ist eher schlecht gegangen. Also ich glaube, so 1,25 braucht das. Radfahren war dann ziemlich gut. Und beim Marathon weglaufen war auch meine erste so Wechselzone, weil das halt eben auch nicht wirklich trainiert habe. Bin ich mit, weiß nicht, 4 Minuten am Kilometer weggelaufen und habe mir gedacht, boah, ich fliege. Das waren das jetzt die ganzen, also und habe überhaupt keine Wehwehchen oder irgendwas gehabt. Und kann mich aber noch genau erinnern, nach so 1,5-2 Kilometer ist da eben so beim Strandbad runtergegangen, ein paar Kurven gegangen und da sind jetzt erst einmal die Krämpfe eingefahren. Da haben wir gedacht, okay, das ist anscheinend nur beim Wechsel vom Radfahren aufs Laufen, dass sich die Füße so leicht anfühlen, wie wenn man fliegen könnte. Und ja, ist dann doch irgendwie gegangen, dass ich eins nach dem anderen, bin dann halt eben weitergelaufen und irgendwie habe ich dann halt auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, puh, es könnte sich doch vielleicht wirklich ausgehen. Und gerade bin ich mit 9,59,50 in diese Zielgerade reingekommen und alle haben vor 10 runtergezählt und habe natürlich in alles gegeben, halt fast dort die Cheerleaders niedergelaufen, weil ich halt mich nicht mehr gerade auslaufen habe können und die sind mit ihren Bonbons dort gestanden und haben angefeuert und ich habe ein Zielfoto mit 10.0002, aber offiziell gewertet bin ich mit plus 10 Sekunden. Und ja, nachher macht man sich halt natürlich schon Gedanken, weil...
Entschuldigung, ich rede jetzt mal kurz rein, weil es gibt viele Menschen, die keine Ahnung haben, was eine gute Zeit für einen Hobbyathleten bei einer Langdistanz ist. Also alles, was unter 12 Stunden ist, da zünden Menschen dann schon irgendwie Feuerwerke an. 14 Stunden ist auch für viele Hobbyathleten schon irgendwie eine unerreichbare Zeit auf einem Ironman mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 zum Aufwärmen am Rad, um dann noch einen Marathon zu laufen. 10 Stunden, das ist eine utopische Zeit für 80-90% der Leute, die jemals einen Triathlon machen wollen. Und du hast das mit 2 Monaten Triathlon-Training gemacht.
Ne? Ja, und die 10 Sekunden, also ich bin beim Radfahren zweimal stehen geblieben und bin ausgetreten, wobei ich vor mir wen gesehen habe, der das beim Radfahren erledigt und ich schon die ganze Zeit überlegt habe, ob ich das jetzt auch machen soll. Ich
gesagt, nein, das heißt nicht trainiert, oder?
Die Zeit ist mir dann auch doch nicht so wichtig, ja. Dass ich das irgendwie, dass ich das, diese paar Sekunden absteige und mich zumindest 1-2 Meter vor der Straße wegbewege, um mich zu erleichtern.
Trotzdem kennt man dich jetzt nicht als den Wiener Neustädter Frodeno, sondern als den Trailläufer, als den Ultraläufer. Warum dieser Wechsel von der spaßbefreiten Ironman-Szene, Triathlon-Szene, zur doch viel relaxteren Trail-Szene?
Das war dann auch genauso nach dem Ironman, haben wir gedacht, das ist halt auch nicht wirklich...
Welches Jahr war denn das?
2012 oder 2011, so in der Größenordnung herum. Da haben wir dann eben danach auch gedacht, es geht dann halt schon so viel ums Material und auch eben das Training, also die 2 Monate Training waren irrsinnig cool, hat mir taugt, aber war für mich eben auch mit Firma und allem drum und dran viel zu komplex. Also eben das zu integrieren mit irgendwo ein Schwimmbad fahren, schwimmen, dann eben das Radtraining auch sehr, sehr zeitintensiv und mehr Stress für mich als Lustgewinner oder beziehungsweise als Ausgleich. Ich bin zwar ambitioniert und trainiere gerne, aber ich bin halt auch wirklich gern draußen und möchte es auch als Kopf frei kriegen, für mich weiterhin sehen. Und das war halt eben der Stress mit dem Triathlon dann nicht so. Und ja, dann bin ich eine Woche nach dem Ironman, ist mir, oder der Freitag gleich danach, da ist mir halt auch schon wieder irrsinnig gut gegangen. Bin das erste Mal eben an Ultra gelaufen, bin da eben von Wiener Neustadt auf dem Schneeberg raufgelaufen. Und da war dann eben die Sache klar, es geht um die weiteren Distanzen. Und
Fünf Tage nach dem Ironman liegen die meisten Ironman-Teilnehmer noch irgendwie auf der Matte oder in der Hängematte und japsen und sagen, sie wollen sich nie wieder bewegen. Florian Grasl läuft einen Ultra von Wiener Neustadt auf den Schneeberg, das sind jetzt auch mehr als 3 oder 4 Kilometer.
Aber es war ein kurzer Ultra.
Also ist cool, ja, genau. Und aber irrsinnig lang gebraucht, wurde auch dann sehen, mein erster Nachtlauf.
Was ist ein kurzer Ultra?
50 Kilometer.
1 Uhr. Ja.
Und ich muss sagen, ich bin auch nicht nach Hause gelaufen. Also das Ziel war eben der Schneeberggipfel. Und dann sind wir wieder runtergewandert und sind von Buchberg mit dem Zug heimgefahren am nächsten Tag in der Früh.
Du machst mir Angst.
Florian Grasl macht viel, aber macht nicht Angst. Florian, du kannst echt gut erzählen. Du hast wirklich so gute Geschichten auf Lager. Klarerweise, du bist lang dabei, du erlebst viel. Ich möchte jetzt unser Gespräch so auch ein bisschen dorthin lenken, wo ja auch dein Herz im Ultratrail hängt, beim UTMB. Sofern du es jetzt nicht entfernen hast lassen, hast du immer noch das Tattoo auf dem Rücken mit dem Höhenprofil des UTMB. Erzähl einmal, was dieser Ultratrail du Mont Blanc für dich bedeutet, wie du das erste Mal mit diesem in Kontakt gekommen bist, was du dort erlebt hast. Einfach, ja, der Ultratrail Mont Blanc ist ja das Um und Auf in der Ultratrail-Szene.
Genau, wie ich das halt dann mit dem Ultralaufen halt angefangen habe, halt dann gleich in der gleichen Saison eben das erste Mal den Transalpine Run gemacht, was ja auch ein sehr cooles dementsprechendes Erlebnis war. Der Transalpine Run ist auf 7 Tage, gibt es immer unterschiedliche Distanzen, also ungefähr so 300 Kilometer mit 15.000 Höhenmeter. Ja, wenn man in diese Szene eintaucht, kommt man bei einem Namen nicht vorbei, das ist der UTMB. Ja, das ist halt das Olympia des Ultratrail-Laufens. Damals noch unangefochten an der obersten Spitze, wo es halt eben, ja, wenn man die Runde läuft, so auf der Ritterschlag unter Anführungszeichen ist. Und da war eigentlich gleich klar, dass ich das irgendwann mal laufen will, und das war dann 2013 das erste Mal, wo ich mir eben durch diesen Transalpine Run eben diese Punkte gesammelt habe und gleich bei der ersten Lotterieverfahren dann eben den Startplatz gekriegt habe, wo ich glaube, dass ich den machen muss.
Weil beim UTMB ist es ja nicht so, dass man sich anmeldet wie beim Großglocken Ultra Trail, sondern das hat ja Kriterien, Auswahlverfahren, Lotterien etc., weil sich immer viel mehr Leute anmelden und teilnehmen wollen, als Startplätze zur Verfügung stehen, und in einem Verhältnis aktuell 1:3.
Ja. Anfang 2013 bin ich von Wiener Neustadt nach Kopenhagen gelaufen, zu einer Microsoft SharePoint-Konferenz damals, weil ich eben für mich schauen wollte, wie das ist, halt wirklich über mehrere Tage so lange zu laufen. Und genau wie ich eben weggelaufen bin, war dann eben die Anmeldebestätigung im Postfach vom UTMB. Und da habe ich dann eben schon gewusst, jetzt geht es halt dann um alles. Und habe dann eben auch dieses Langstreckenprojekt mit den 1000 Kilometern nach Kopenhagen gut über die Bühne gebracht, schon aus 1000, Training und Vorbereitung.
Hast du gerade gesagt 1000 Kilometer?
Genau,
ich kenne 20 Tage. Ich kenne Radfahrer, die, wenn sie diese Strecke fahren, dann irgendwie so mit riesigem Fernseh- und Pressetross einreiten. Hast du eine Live-Übertragung bei CNN bekommen dafür dann? Oder?
Nein, damals gar nichts. Also, es war ja auch auf 20 Tage aufgeteilt.
Na, 50 Uhr,
Tage, ja? 50 Kilometer pro Tag.
Mhm. Hast du dein ganzes Konferenzgepäck und den Anzug auch mitgehabt, oder hast du es vorgeschickt?
Nein, das ist eben, mein Vater hat mich damals mit dem Wohnwagen begleitet, und das war halt eben, ja, logistisch eben ziemlich einfach, weil ich bin halt eben so 4-5 Etappen pro Tag, so 10-15 Kilometer immer gelaufen und habe mir dann eben im Wohnwagen halt ausrasten auch können. Und was ich halt damals nicht ganz bedacht habe, muss ich auch dazu sagen, es war doch ein bisschen herausfordernder als gedacht, weil klingt jetzt sehr
idyllisch. Ich erkenne idyllisch. Ein Muster.
Klingt jetzt sehr idyllisch mit Wohnwagen und Co. Und nicht bedacht habe, dass die Konferenz im Jänner war, also Anfang Februar, und ich bin im Jänner weggelaufen. Und haben wir das aber von der Strecke her eigentlich schön ausgemalt über bei Donau entlang, Radweg und dergleichen. Aber leider war halt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich weggelaufen bin, ein ziemlicher Wintereinbruch und habe müssen dann eben die Strecke ändern, weil wir damals 20, 30 cm Schnee gehabt haben und bin dann über Fernverkehrswege über Tschechien gerade halt da drauf gelaufen und das war ja rückblickend betrachtet nicht unbedingt die beste Idee meines Lebens, die ich da gehabt habe, weil nicht nur gefährlich halt im Schneetreiben auf einer sehr befahrenen Bundesstraße mit Lkw-Fahrern, die halt natürlich auch nicht denken, dass auf ihrer Straßenseite ein mit einem riesen Scheinwerfer Läufer entgegenkommt im Schneetreiben. Ja, und auch halt von der Herausforderung eben mit teilweise dann Richtung Norddeutschland drauf, minus 10 Grad und endlose Weiten im Eis, war jetzt nicht unbedingt das schönste Erlebnis, muss man sagen.
Du Egon, ich habe das vorher jetzt nicht ganz unabsichtlich gesagt, dass andere bei weitaus kleineren Unternehmungen mit weitaus mehr Tamtam auftreten. Müsste nicht jemand, der von Wien nach Kopenhagen gelaufen ist, der irgendwie genau solche Nummern wie der Florian drauf hat, nicht eigentlich weltberühmt, nicht nur in Österreich sein?
Absolut, bin ich ganz bei dir, Tom. Florian, ich glaube, du hast vor nicht allzu langer Zeit gesagt, du solltest vielleicht weniger trainieren und mehr Zeit in Social-Media-Aktivitäten stecken. Wie ist da deine Denkweise, deine Vorgangsweise?
Ja, absolut, so wie du gerade richtig sagst. Also ich habe mir schon wirklich auch oft Gedanken gemacht, wieso und warum. Und zählt Leistung sozusagen jetzt nichts mehr, unter Anführungszeichen. Ich trainiere ungefähr so 15 bis 25 Stunden in der Woche. Schau, dass ich halt das wirklich kombiniere mit Rad in die Firma fahren und eben zu Familienessen hinlaufen und dergleichen. Also dass das halt wirklich diese 15 bis 25 Stunden ausgehen. Und ich müsste wahrscheinlich an die 10 bis 30 Stunden on top noch in Social Media beziehungsweise ja, in PR oder was auch immer investieren, um eben bekannter oder was auch immer zu werden. Ja. Und das ist mir echt nicht wert, oder ich habe auch diese Zeit nicht. Oder eben auch keinen Shift machen will zwischen, oder mal abzwacken will, 5 Stunden Training in 5 Stunden Social Media Arbeit, ja, unter Anführungszeichen, das will ich einfach nicht. Weil man es trainieren und auch das Arbeiten an mir so Spaß macht. Ja. Zum Beispiel, ich hab bei mir am Handy eingestellt, maximal 5 Minuten Social Media Zeit am Tag.
Ja. Hast du 5 Minuten gerade gesagt?
5 Minuten, dann trage ich eben das Handy mit beim iPhone das gesperrt und kann man halt immer 15 Minuten erweitern oder eine Minute erweitern. Das habe ich mir wirklich angewöhnt, dass ich das nicht tue. Und deswegen, ja.
Aber da gibt es auch den schönen Satz in unserer Welt: If it ain't on Strava, it didn't happen. Gibt es dich also überhaupt?
Ja. mich gibt es und meiste zeige ich dann halt auch, wenn ich irgendwo beim Rennen bin. Und das ist dann auch meine, unter Anführungszeichen, Social Media Arbeit. Aber dass ich halt jetzt wirklich täglich an meiner Online-Präsenz, unter Anführungszeichen, arbeite, die Zeit habe ich halt leider, unter Anführungszeichen, einfach nicht. Ja.
Jetzt bist du ja bei Boa, wirst auch gut unterstützt. Du hast einen Social-Media-Auftritt auf Facebook zumindest. Instagram, sage ich ganz ehrlich, bin ich nicht informiert, aber auf Facebook bist du jetzt ungefähr bei 4.000 Followern. Das hat sich in den letzten 5 Jahren mehr oder weniger nicht verändert. Nagt es zwischendurch an dir oder bist du da wirklich wie in vielen anderen Bereichen in deinem Leben einfach ruhend in dir selber und sagst, alles richtig, passt alles?
Jein, also ob ich Kleinigkeiten eben oder Großigkeiten verbessern könnte und um da digital zu wachsen. Das interessiert mich halt aus einer analytischen Perspektive. Aber wenn man halt nicht wirklich die Zeit investiert, genauso wie beim Training, und dran bleibt und täglich etwas postet und raus hat und sich Gedanken macht und an der Community rundherum aufbaut, funktioniert es halt einfach nicht. Also diese, das ist wahrscheinlich genauso wie beim Training für einen Ultramarathon, wenn ich halt ja, alle ein, zwei Wochen ein paar Stunden halbherzig trainiere, wäre nicht erfolgreich, werde ich vielleicht irgendwo durchkommen und eben damals habe ich auch diese 4000 Follower aufgebaut, aber dass es jetzt 40.000 wären, da wäre halt so viel zeitintensives Arbeiten daran notwendig, dass ich jetzt einfach nicht
habe. Ja. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, während ihr da geplaudert habt. Du hast auch auf Instagram 3.952 mit Stand heute Follower. Das ist nix. Gleichzeitig bist du zum Beispiel ein Großglockner Ultratrail, jetzt Dritter geworden, hast ihn zweimal gewonnen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie du beim UTMB abgeschnitten hast, aber unter 10.000 Followern bist du einfach für die Industrie nicht relevant. Sind deine Sponsoren dann nicht irgendwie dahinter und sagen, bitte Florian, mach ein bisschen was? Oder da hast du einen Praktikanten, eine Praktikantin, die macht es für dich oder der macht es für dich?
Da bin ich echt froh mit Boa, weil die auch von sich aus eben diesen Performance-Gedanken dementsprechend haben und nicht nur eben auf die Influencer-Tätigkeit schauen, weil die haben eben auch eben dieses Winning in Boa und haben halt sehr diesen leistungsorientierten Charakter. Und was ist lustig, was du gerade sagst, ich war ja sogar bei den ASICS Frontrunnern ganz zu Beginn, also einer der ersten ASICS Frontrunner in Österreich. Bin dort aber von mir aus dann selbst ausgestiegen, weil das halt sehr ja, nicht auf Leistung orientiert war, sondern halt eher auf Community-Aufbau, ganz klar. Ja. Oder das haltet man auch ein Kollege, der jetzt nicht mehr bei Salomon, aber hält man auch immer vor. Damals, wie ich dann von den ASICS Frontrunnern, hat mich Salomon angefragt, ob ich nicht bei ihnen sein will. Und ich habe gesagt, ja, interessiert mich, und dann hat er mir eben einen Vertrag geschickt, wo halt auch eben teilweise als Auflage drinnen war, einmal in der Woche ein Posting und so weiter und so fort, und ich sagte, na danke, hat er gesagt, sagt er jetzt noch immer, ich bin der Einzige, der jemals bei Salomon abgelehnt hat, weil das ist das erste Mal passiert und seitdem auch nie wieder, ja. Und ich habe gesagt, da will ich mich nicht verkaufen, unter Anführungszeichen, weil für ein paar Schuhe, ja, da bin ich lieber nicht gebunden an irgendwelche Vorgaben, die ich dann nicht erfüllen will oder die mir einen Druck oder einen Stress verursachen,
auch in dem Sport. Wir reden jetzt auch über Sachen, die du nicht machst, aber wir haben noch immer nicht gesprochen. Wer bist du eigentlich beim UTMB? Wo bist denn du in diesen ganzen Rankings? Also über das, was du sportlich kannst, haben wir jetzt eigentlich noch nicht geredet, weil wir viel zu viel über das geredet haben, was du nicht machen möchtest, weil du sportlich was kannst.
Ja, also da will ich auch nochmal einhaken und nachhaken. Also UTMB, das ist ja, wie gesagt, das ist irgendwie auch so dein Lieblingslauf oder dein Lieblingsevent. Es geht ja nicht nur um einen Lauf, es geht ja um diese ganze Szene, um diese ganze Woche. Aber du warst jetzt ja auch schon einige Male dabei mit sehr großen Erfolgen, mit weniger guten Tagen. Erzähl, UTMB.
Ja, UTMB, wie gesagt, das ist halt der Lauf schlechthin. 170 Kilometer rund um den Mont Blanc, eine Runde am größten Berg. Durch drei Länder durch, also allein die Fakten sind schon irrsinnig cool mit 10.000 Höhenmeter. Das ist schon mal eine ziemlich coole Sache und eben auch der größte Lauf im Ultra-Bereich noch immer schlechthin. Und 2013 habe ich den ersten Mal gemacht und ich habe halt sehr viel Respekt davor gehabt und auch natürlich nicht gewusst, wie das sein wird auf 100, damals noch 163 Kilometer, die Strecke verändert sich ja auch immer ein bisschen, wie das sein wird, und bin da damals mit 26 Stunden irgendwas, glaube ich, in die Top 30, also 27. Position, oder wenn ich mich jetzt recht erinnere, gewesen. Und aber das schönste Ereignis war dort eben, weil ich meiner Frau dort eben einen Heiratsantrag im Ziel gemacht habe. Das erzähle ich ja immer gern, die Anekdote war halt ein sehr egoistisches Unterfangen von mir, weil eben, den kann man sich vorstellen, wie der Körper nach 26, 27 Stunden durchlaufen ausschaut. Und natürlich war ich sehr euphorisch, wie ich dann ins Ziel eingelaufen bin und den Heiratsantrag gemacht habe und mich hingekniet habe und fast nicht aufgekommen bin. Und wenn man dann halt aber die andere Seite betrachtet, dass mir meine zukünftige Frau dann ins Hotelzimmer tragen hatte müssen, mich baden und seifen hat müssen und ins Bett mit irrsinnigen Schmerzen hieven hat müssen, war das wahrscheinlich eben eine sehr gute Vorbereitung für die Ehe. Aber natürlich auch sehr egoistisch, weil man das halt für mich so schön vorgestellt habe, ich auf meinem sportlichen Höhepunkt.
Also ich kenne sie nicht, aber ich glaube, sie hat sich auch gefreut. Ja?
Ja.
Ja, kann man das schon sagen. Gedacht, ja.
Da gibt es ja noch eine andere Episode mit deiner Frau beim UTMB. Ich glaube, da warst du unterwegs zu deinem letztlich besten Resultat, aber unterwegs warst du dabei aufzugeben oder so?
Das war eben 2017, nachdem unsere Zwillinge auf die Welt gekommen sind, hat sich natürlich unser Leben verständlicherweise radikal geändert. Und ich war aber da schon eben angemeldet für ein UTMB. Bin aber nicht so natürlich zum Trainieren gekommen, wie ich gehofft hätte. Und bin dann eben trotzdem zum UTMB gefahren, mit der Erlaubnis von der Frau, weil das halt doch dann Zwillinge zu Hause, die waren da damals eben 7 Monate alt, ziemliche Herausforderung noch war. Und habe mich jetzt nicht gefreut auf den Lauf, aber einfach ohne irgendwelche Vorgaben und Zielzeiten und was auch immer, weil ich eben auch vom Training halt nicht so viel zum Training gekommen bin. Und wieder erwarten war das eben mein bester Lauf schlechthin. Ja, damals schon, also ich bin 2013, 2015 und dann wieder 2017 gelaufen. Damals eben schon überall eigentlich Support auf den Labestationen gehabt, um eben meine bestmögliche Zeit und dergleichen zum Laufen. Und 2017 habe ich einfach überhaupt nichts gehabt, weder an Support noch irgendetwas anderes. Und wir nie vergessen eben, wie ich dann bei Courmayeur, das ist ungefähr bei der Hälfte, also kurz vor der Hälfte eigentlich, in diese große Labestation gekommen bin und überhaupt eben nichts gewusst habe, weil ich einfach wirklich zu dem Zeitpunkt einen echten Spaß am Laufen gehabt, dass ich unterwegs bin und dass das alles so gut funktioniert und ich trotzdem gut unterwegs bin, aber überhaupt keine gewusst, wo ich stehe. Und wie ich dort eben in die Labestation reinkomme, und normalerweise ist da zu dem Zeitpunkt, wo ich auch bis jetzt gelaufen bin, immer schon riesen viele Leute gewesen, und wie ich reinkomme, war eigentlich niemand außer so Kamerateams und ja, sonst eigentlich fast niemand. Und ich habe mir schon gedacht, das ist irgendwo komisch. Und eben das Kamerateam gleich hergekommen und ich mit meinem Dropback in der Hand, weil ich habe keinen Support gehabt, probiere mit meinen klammen Fingern eben dieses Dropback, den Knoten aufzumachen, und kriege den Knoten nicht auf. Und alle, die Kamera schaut mir an, die wir interviewt und sagt, na, ob ich keinen Support habe und was los ist, und ich kriege das nicht auf und ich habe keinen Support. Ja, du bist in die Top 10. Weil das erste Mal gehört. Und da habe ich mir gedacht, what? Was ist jetzt los? Und ja, bin dann irgendwie halt dann ja endlich Dropback aufbekommen und selber halt eben meine ganzen Sachen irgendwie probiert, eben in dem Stress, was ich dann doch gehabt habe, weil ich dachte, aber Top 10, das ist ja Wahnsinn, wie bin ich überhaupt daher gekommen, wie komme ich da jetzt durch? Und leere mir auch noch meine Flaschen zusammen und habe eben nur das Pulver mitgehabt beim Dropback, eben mit vorgefüllten Flaschen. Da habe ich mir gedacht, wenn das ausrennt, viel zu gefährlich. Brauche ich noch Wasser und bin dort eben dann in dieser riesengroßen Eishockeyhalle nach Wasser suchend herumgelaufen, wo ja eben noch keiner irgendwie bei diesen normalen Supportstationen gewesen ist, weil eh alle seine Support-Crew hat. Und irgendwie komme ich dann eben zu einem Wasser und die gibt mir irgendein Wasser und ich leere das in die Flask rein. Und war das ein Mineralwasser und das ist natürlich mit dem Pulver drinnen dann sofort rausgeschossen und alles pickert und ich komplett fertig. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt habe ich einmal in meinem Leben die Chance, dass ich da in die Top 10 laufe und versaume da jetzt alles. Und lange Rede, kurz Sinn, ich bin dann eben weitergekommen und weitergelaufen, aber nach eben 110 Kilometer, kurz eben vor La Fule ist es, bei einem Bergaufstieg in der Früh habe ich gemerkt, mein Körper ist fertig. Ja. Muss auch dazu sagen, ich bin da am Tag vorher mit dem Auto angereist, wenig geschlafen, einfach wirklich komplett fertig gewesen, unausgeschlafen, schon in das Rennen gegangen und dann natürlich die Nacht durchgelaufen und ich war einfach fertig. Und habe für mich da bei dem Bergaufstieg schon den Schluss gefasst, dass ich jetzt eigentlich aufhören will, weil es geht einfach nicht mehr. Ja. Und rufe meine Frau zu Hause an, so in der Früh, und sage ihr, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich heiße in dieser Labestation auf. Und da habe ich eben mit Videoübertragung und sage ihr das so. Und eigentlich hätte ich mir erwartet, so mit dem Zustand, was ich war, weil ich war einfach wirklich komplett fertig, dass sie sagt, ja bitte, komm gesund wieder nach Hause. Aber nein, sie ist mit den zwei schreienden Kindern am Hals gesessen und gesagt, du, bei mir ist es auch gerade nicht einfach. Du machst jetzt das fertig, weil das ist dein Traum und du hast uns jetzt da allein lassen und jetzt gewöhne ich da wenigstens, dass du das fertig kriegst. Ja. Und das war so wirklich eine Watschen ins Gesicht, ja. Dass ich mir gedacht habe, okay, das hat mich echt aus meiner Lethargie da rausgerissen und ich habe da damals, glaube ich, noch so gesagt, ich glaube, mein letzter Atemzug ist, weil ich einfach so fertig war, aber das ist dann doch noch weitergegangen und das ist dann richtig gut noch weitergegangen und bin dann eben als Neunter in die Top 10 eingelaufen und das war ja also damals, 2013 ist nach dem UTMB ist am Sonntag danach eben so eine riesengroße Zeremonie, wo die Top 10 aufs Podium geholt werden und ich bin damals eben unten gestanden und so draufgeschaut und habe mir gedacht, bist du narrisch, also das ist unerreichbar und das habe ich 2017 dann halt erreicht und bin dann halt auch am Sonntag auf dem Podium unten oben gestanden mit dem 9. Platz und das war halt ist nicht cool. Ja.
Deine Frau sagt, ich hab's gerade auch nicht einfach mit den zwei Säuglingen zu Hause. Beim Heiratsantrag sagst du selber, dass das eine egoistische Geschichte von dir war. Wie wichtig ist denn für dich dieser Support von zu Hause? Was ich da jetzt raushöre, ist es doch in deinem Kopf auch, es ist trotzdem nur Laufen. Es gibt andere Sachen, die haben mehr Wert.
Absolut, absolut. Es ist auch für mich immer das Wichtigste, dass ich eben meinen Körper nicht aufs Maximum unter Anführungszeichen ausreize und noch viel, viel weiter gehe als ja, wo irgendwo echt etwas brechen oder längerfristig kaputt sein könnte, weil ich auch eben das Ziel für mich habe, dass ich mit, wenn meine Kinder 20 sind oder in dem Alter und dass ich mit denen auch gern noch am Berg gehen würde und da eben so schreckliche, also nicht schreckliche, aber ein bisschen negative Kindheitserinnerungen, wo mein Vater früher eben teilweise Schmerzmittel braucht hat, weil er so Knieschmerzen gehabt hat, damit er mit uns auf den Berg geht oder dergleichen. Und das möchte ich einfach nicht für mich, beziehungsweise auch für meine Kinder haben, dass das halt auch im Alter noch ein schönes Erlebnis ist.
Aber wie wichtig ist die Familie für dich?
Ist größte. Also deswegen ist Leben mit meiner Familie an erster Stelle. Mhm. Und meine Frau ist da wirklich super, weil sie weist mich dann auch immer sehr nett darauf hin, wenn einmal Work oder eben die Trail dann Oberhand gewinnt, weil das Life-Work-Trail-Balance klingt irgendwie so, wie wenn das immer super eitle Wanne und in Balance wäre, aber das ist täglich eigentlich nicht. Mhm. Und ich bis tägliches Arbeiten, dass das in Balance kommt, da hilft mir meine Frau sehr viel, dass ich da aufs Wesentliche dementsprechend schauen, dass ich wieder in Balance komme. Ja.
Die meisten halt sagen Work-Life-Balance.
Work kommt bei mir explizit an zweiter Stelle, weil halt eben das meine Firma ist und auch mein Baby, eben 20 Jahre heuer Jubiläum, das hat schon einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben. Ja. Deswegen Work an zweiter Stelle.
Es ernährt deine Familie. Ne?
Genau. Und dann eben erst Trail, was für mich aber auch eben auch einen hohen Stellenwert habe, weil ich dadurch auch sehr viel Energie nicht nur verliere, sondern auch kriege, meines Erachtens.
Du bist Trailläufer, du bist naturverbunden, hast auch schon erzählt, schon seit Kindheit und Jugend. Du hast letztes Jahr, also 2023, ein sehr interessantes Projekt gehabt. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, das lebt vielleicht noch einmal neu auf. Aber erzähl mal drüber, über die Three Highest Peaks.
Sie wollte eben die drei höchsten Gipfel kombinieren auf einmal.
Und dazwischen, Österreichs.
Ja. Genau, die drei höchsten Gipfel Österreichs kombinieren auf, einmal und eben das ist die Weißkugel, Wildspitze und Großglockner und dazwischen eben keine Motorisierung verwenden, sondern eben auch die Strecken dazwischen mit Rad abdecken. Und das habe ich letztes Jahr das erste Mal probiert und das ist eigentlich ziemlich gut gelaufen, obwohl eben schon Vorbereitung nicht optimal war und eben der Tag auch nicht optimal, weil eben schon Gewitter angesagt waren und alles drum und dran. Aber ich wollte das unbedingt probieren und habe müssen dann aber leider am letzten Anstieg auf dem Großglockner bei 3000 Meter, da waren halt eben nur 700, 800 Höhenmeter gewesen auf dem Gipfel, weil wir müssen aufgrund von Wetter Kapriolen halt dementsprechend abbrechen. Und ja, das ist ein bisschen unvollendetes Projekt.
Und ein anderes Projekt war ja die Fastest Non-Time am Berliner Höhenweg.
Reden wir von der Stadt Berlin? Die ist ungefähr so alpin wie Wiener Neustadt, oder?
Nein, eben der Deutsche Alpenverein hat ja sehr viele Hütten in Österreich.
Okay.
Und da gibt es eben diesen Berliner Höhenweg. Und da gibt es eben eine sehr bekannte Fastest Known Time, also die schnellste Zeit für einen Abschnitt oder für eine Wegstrecke. Und da war eben so 3 Jahre vom Daniel Jung, also 2017 oder so, das erste Mal vor ihm aufgestellt. Beziehungsweise gibt es eine größere Historie von dem, der Markus Kröller hat zum Beispiel die erste Zeit aufgestellt unter 24 Stunden mit einem riesengroßen Servus-TV-Beitrag und allem drum und dran auf dieser Strecke. Sind ungefähr,
da sind wir wieder beim Thema von vorher, aber
so ja. 90 Kilometer mit 7000 Höhenmeter ungefähr, sehr, sehr alpin teilweise, es geht auch über 3000 Meter hinauf. Und genau, die hat dann der Daniel Jung sich geholt nach Südtirol, die Fastest Known Time. Und die hat dann eben jahrelang keiner probiert. Und da war eben gerade Corona und ich habe gerade Zeit gehabt, weil die Julia mit den Kindern in der Therme war. Und haben wir gedacht, da fahre ich jetzt eben hin und probiere das einfach.
So zwischendurch einmal,
ja. Zwischendurch bin.
Nein, wirklich. Ja, wirklich, zwischendurch, ja.
Kopfsucht-Tischplatte bei mir gerade, ja.
Freitag Nachmittag vor Wiener Neustadt, 200 Meter über den Meeresspiegel weggefahren, bin dorthin gefahren.
Ins Zillertal.
Zillertal, ja. Ungefähr, weiß nicht, kann mich nicht mehr genau jetzt erinnern, 22, 23 Uhr dort gewesen und da haben wir gedacht, ja, bevor ich mir jetzt da ins Auto reinlege und schlecht schlafe, renne ich halt gleich weg, weil ich will es mir halt eigentlich nur mal ein bisschen anschauen und Erfahrung sammeln und eigentlich so arg kann die Strecken eigentlich gar nicht sein. Normalerweise ist so 7 Tagen, 7 Etappen, was die gemacht werden, kann nicht so anspruchsvoll sein, habe ich mir damals so naiv und blauäugig gedacht und bin halt gleich weggelaufen und war dann anspruchsvoller als gedacht, also wirklich sehr mit sehr alpinen Anstiegen und sehr alpinen Abstiegen und allen drum und dran. Und müsste jetzt lügen, aber so ungefähr, ja, ich glaube, die Zeit damals vom Daniel Jung war 19 Stunden 38 oder so, supported und ich bin jetzt komplett unsupported. Ich glaube, in 19 Stunden und so 2 Minuten gelaufen und bin dann eben wieder im Zillertal in Meierhofen dort eben angekommen am späten Nachmittag, ja, und habe mich natürlich nicht gefreut, weil die Zeit verbessert, sogar unsupported, alles mit mir selbst mitgetragen, da habe ich gedacht, wäre super Zeit, vor allem unsupported, nachdem das jetzt schon 3-4 Jahre niemand probiert hat, wird es super passen, ja. Und bin dann auch gleich wieder eben Richtung Hause gefahren, und eben bei so einer Elektrotankstelle stehen geblieben und einen Powernap gemacht und wie ich eben so aufwache und eben so im Handy nachschaue, schlaftrunken, sehe ich auf einmal, dass genau am gleichen Tag Südtiroler meine Zeit um 1 oder 2 Minuten, also wirklich, ich glaube, ich habe 19 Stunden 2 Minuten und er hat 19 Stunden 1 Minute also gebraucht und unterboten hat. An dem gleichen Tag, unabhängig voneinander, sind wir weggelaufen, ja, 2 Stunden später. Aber das gibt es ja nicht. Also was für ein Pech kann man haben. Ja. Handy weggelegt, heimgefahren, schlafen gelegt. Und,
Warum ärgert man sich über sowas dann?
Ja, weil es halt einfach wirklich so unrealistisch war, dass nach 3 Jahren oder überhaupt, ich meine, bis jetzt sind irrsinnig wenige dann überhaupt auf einmal gelaufen, ja, dass da genau am gleichen Zeitpunkt, dass mein, ich meine, ich glaube, ich habe die kürzeste FKT-Zeit jemals in der Geschichte gehabt, weil die hat wahrscheinlich zwei Stunden gehalten.
Ist auch Rekord. Ein Rekord.
Ja, eben. Ja. Ich würde sagen, die Geschichte ist jetzt natürlich eh nicht cool. Ja. Vor allem, weil ich mir dann gedacht habe, ich muss das natürlich gleich nochmal probieren, weil ich war natürlich nicht perfekt vorbereitet und habe die Strecke nicht gekannt und bin ohne Schlaf in das Ganze schon reingegangen und so weiter und so fort. Ja, habe es mir nicht 3 oder 4 Wochen später dann nochmal machen und ja, habe dann die Zeit genau sehr unterboten.
Sehr oder wieder um 2 Minuten?
Nein, ich glaube, ich bin dann 16 Stunden 30, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe gelaufen. Also, wobei man sagen muss, also es war auch unsupported und der Daniel Jung hat sich das natürlich auch nicht sitzen auf sich gelassen. Der ist also Wochen vorher schon supported, eben in 15 Stunden 30. Also der hat, glaube ich, er hat nochmal eine Stunde jetzt eben den absoluten Supported-Rekord dort. Mhm. Ja.
Das sind alles Erzählungen, Abenteuer, Rekorde, die für mich als normaler Läufer, als Durchschnittsläufer so weit wegklingen, dass ich irgendwie damit denke, okay, was sind das für Freaks, was sind das für Irre, was sind das für doch Lichtgestalten, wo man sich auch ein Vorbild nehmen kann. Trotzdem ist für mich immer die Frage, was kann ich als Otto-Durchschnitt und Anna Normalverbraucherin von solchen Erlebnissen, von solchen Erzählungen von Leuten wie dir mir als Scheibe abschneiden? Was ist deine Botschaft an Menschen, die halt ganz gerne mal einen Halbmarathon laufen wollen?
Das Wichtigste ist, dass man halt einfach rausgehen und etwas machen. Egal was, Hauptsache es ist außer außerhalb der Couch, sage ich jetzt immer so banal gesagt. Mhm. Also es ist auch trauen und sich an die eigenen Grenzen heranzuwagen, vor dem habe ich immer Respekt, genauso wie jetzt vom Egon, der irrsinnig lange oder jahrelang jetzt den Großglockner Ultra Trail mit sich im Kopf herumgetragen hat, weil er den bis jetzt nicht gefinisht hat und jetzt eben geschafft hat. Und das ziehe ich irrsinnig einen Hut davor, weil er einfach seinen Traum verfolgt hat und das in seinen Möglichkeiten und Grenzen daran gearbeitet hat und dadurch besser geworden ist, ja, und das geschafft hat, wo er ja irrsinnig oft gescheitert ist. Und
gescheitert bin ich nur einmal. Aber das ist gescheitert.
Also da, also das ist für mich das Wichtigste und ich sage auch immer, was bewegt mich jetzt, weil ich eben auch nicht die Reichweite und dergleichen oder die Anerkennung unter Anführungszeichen nicht von außen vielleicht so bekomme wie ein Influencer oder irgendwer anderer. Ja. Mir macht es wirklich einfach Spaß, an mir zu arbeiten und eben die Zeit, die wenige, die ich habe, dann eben mit solchen Abenteuer zu füllen, die an die lange zehren kann. Also eben wie zum Beispiel die Geschichte von dem Berliner Höhenweg, wenn ich da halt nicht schon akribisch darauf hintrainiere, kann ich das halt auch in so einem kurzen Zeitfenster nicht machen. Ja. Und
wohin willst du denn noch?
Wohin will ich noch? Beim UTMB gibt es dann eben so einen ganz, ganz langen, extremen Lauf, der über diese ganze UTMB-Woche geht, den BTL. Der ist eben 300 Kilometer mit so 25.000 Höhenmeter im Team gemeinsam mit dem Wagner-Tom, wenn wir den laufen. Genau, und da wird es wahrscheinlich in der zweite, dritte oder sogar vierte Nacht dementsprechend gehen, also wirklich mit ganz anderen physischen und psychischen Beanspruchungen. Ja. Das interessiert mich jetzt auch irrsinnig, wie sie da mit Körper und Geist und vor allem im Team das Ganze stattfinden wird. Und ja, obwohl es für mich wahrscheinlich jetzt eben keinen 9. Platz oder jetzt auch beim Großglockner Ultra Trail wahrscheinlich jetzt auch keinen Sieg mehr geben wird, weil natürlich jetzt die Jungen nachkommen und ich auch immer älter wäre und es nicht einfacher wird und dergleichen, macht mir jetzt eben das Laufen so einen irrsinnigen Spaß und auch eben auch bei Wettkämpfen zu sein, aber dann halt viel mehr im Fokus seine eigenen Grenzen im Bereich des dann Möglichen zu verschieben.
Aber so ist dann wie der Barclay.
Ich glaube, da bin ich zu schlecht im Navigieren. Da hätte ich, glaube ich, da echte Herausforderungen vom Orientierungslauf her. Aber ja, also ich würde gerne auf jeden Fall noch einmal den Hard Rock 100, das Pendant vom UTMB in Amerika. Da melde ich mich jetzt eh schon ungefähr das 10. Mal an und habe eh schon hoffentlich genug Lose, dass ich den irgendwann einmal kriege. Das wäre noch so ein
Was Entschuldige, man wird 9. beim UTMB und muss sich bei diesen großen Amerikanern trotzdem noch in die Lotterie gehen, wie ein Normalsterblicher?
Genau, beim Hard Rock auf jeden Fall. Wow. Beim Western States ist das schon Richtung UTMB-Zirkus. Da würde ich wahrscheinlich über die Elite an Startplatz gehen, aber beim Hard Rock 100 ist das noch eine ganz eigene.
Hard Rock 100 hat 150 Teilnehmer und die werden handverlesen aus der Lotterie. Die Lotterie ist jetzt auch nicht eine, die so ganz easy ist, in der, wo alle Lose drinnen sind und man rausgezogen wird. Die wird dann wieder unterteilt über Finisher, wer schon öfter dabei war, wer zum ersten Mal dabei ist und so weiter.
Also eine Casting-Lotterie eigentlich.
Quasi. Aber zu deinem Satz, dass du ja auch nicht jünger wirst, das ist grundsätzlich richtig und grundsätzlich auch gut so. Aber der Sieger vom Hard Rock 100 in diesem Jahr, 49 Jahre alt, also ja, da bist du nur drunter. Ja,
absolut.
Lieber Florian, ich habe jetzt ein ganz massives Problem. Wir haben nämlich eigentlich die Vorgabe, dass dieser Podcast ungefähr so lang dauern soll wie die Trainingssession eines Normaloläufers, einer Normaloläuferin. Und das sind meistens so 40 Minuten, maximal eine Stunde. Ich könnte dir aber jetzt noch stundenlang zuhören, weil wir eigentlich irgendwie über 1001 Thema jetzt noch nicht geredet haben. Darum spiele ich jetzt diesen Ball mit dem schwarzen Peter an den Egon weiter. Wie machen wir jetzt weiter? Machen wir 4 Stunden Ultra-Training draus?
Ich würde vorschlagen, dass wir, und zuerst einmal, ja Tom, du hast vollkommen recht, wir haben über so viele Dinge noch gar nicht geredet. Wir haben jetzt den Florian ein bisschen besser kennengelernt, aber wir könnten mit dem Florian ja also nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage weiterreden. Dann wird er uns sagen, dass jetzt seine Balance da ein bisschen aus.
Irgendwann kommt seine Frau, von der wir gehört haben, dass sie Julia heißt, die Namen der Zwillinge wissen wir noch nicht. Irgendwann wachsen die hier rein und sagen, was macht sie mit meinem Mann? Genau.
Also ich würde vorschlagen, wir kommen ein anderes Mal wieder.
Gerne.
Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt, so wie es sich gehört, die letzte Frage stellt. Der Podcast nennt sich Laufalter. Der wird sehr oft gehört, sehr gerne gehört. Laufalter, was verbindest du damit?
Das, ja, Laufen natürlich eigentlich kein Alter hat. Gehen wir nochmal laufen, Alter. Egal wie schnell oder egal wie langsam, dass man einfach Alter, gehen wir raus, laufen, es macht einfach so viel Spaß.
Lieber Florian, ich sage vielen herzlichen Dank für diesen ersten Besuch von uns bei dir. Lieber Egon, danke. Aber vor allem danke an euch, dass ihr auch dieses Mal wieder zugehört habt, wenn es heißt Lauf, Alter. Servus und bis zum nächsten Mal. Baba.